ARD. Fast 100 Jahre bevor die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tangermünde gegen eine Biersteuer rebellierten, fand in der Kaiser- und Hansestadt ein prachtvoller Hoftag statt. Kaiser Karl IV. Bat im Sommer 1374 nach Tangermünde, eine überraschende Wahl und bis heute ein Höhepunkt in der Stadtgeschichte.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Geschichten, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir in unserer Weltgeschichte vor der Haustür über einen Hoftag sprechen.
Das ist es nicht, das stimmt.
Vergangenes Jahr ging es um Otto den Ersten, der besuchte nämlich im Jahr 973 Quedlinburg zum letzten Mal und hielt da wirklich einen ganz außergewöhnlichen, glanzvollen Hoftag ab mit Gesandten aus ganz Europa. Es war ein riesiges Ding. Und jetzt bringst du wieder einen Hoftag mit. Ich bin gespannt, was macht den jetzt aber so besonders, dass man sagen kann, okay, da lohnt es sich jetzt nochmal reinzusuchen.
Tangermünde nennt sich ja Kaiser- und Hansestadt. Und mit diesem Hoftag von 1374 bewegen wir uns quasi in der Zeit, in der der Namensgeber hier agiert. Also der Kaiser, der Tangermünde zur heutigen Kaiserstadt macht. Das ist nämlich Karl IV. Der ist hier in der Nebenresidenz von 1373 bis 1378 natürlich nicht am Stück, weil wir bewegen uns noch in der Reisekaiserzeit. Das heißt also, er ist aber relativ häufig da in der Zeit.
Okay, also er holt quasi Tangermünde auf die geopolitische Landkarte.
Kann man so sagen. Es gibt ja Historiker, die sagen, da wo der Kaiser ist, ist die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches. Und insofern wäre es dann so.
Und er hat ja auch eigentlich, vielleicht um nochmal die Dimension von Kaiser Karl IV. Zu sagen, was alles zu seinem Reich gehört, ne? Oder von was er überhaupt
alles... Er wird König von Burgund 1365, er ist König von Italien, er ist römisch-deutscher Kaiser, er ist König von Böhmen natürlich, weil da ist ja sein Hauptsitz in Prag und da kommt er her.
Also muss man wirklich sagen, alle Augen auf Tangermünde. Im Jahr 1374.
Auf jeden Fall.
Das war ja schon eine Hansestadt, wie du auch sagst. Aber waren die dem so ein bisschen, sag ich mal, waren die da vorbereitet? Hatten die da schon die Infrastruktur, so ein Riesending aufzubauen oder zu ihnen so willkommen zu heißen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein entscheidender Grund, dass der Kaiser da hinkommt, dass eben da schon eine Burg steht, dass die schon genutzt worden ist. Tangermünde gehört damals zur Markgrafschaft Brandenburg und die gehört ihm ja dann, kann er dann dahin.
Genau, heute liegt Tangermünde natürlich in Sachsen-Anhalt, damals Brandenburg. Interessant bei solchen Festen ist ja natürlich auch immer, wer kommt alles, die Gästeliste. Bei Otto dem Ersten waren es ja wirklich Gesandte aus ganz Europa. Vielleicht gehen wir noch gar nicht drauf ein. Für die zum allerersten
Mal. Das wird Teil des Features.
Genau, das wird Teil des Features. Und für die zum allerersten Mal zuhören, es gibt danach auch noch ein Nachgespräch, in dem wir ein bisschen rumsinieren und spannende weitere Details verraten. Jetzt erstmal das ganze Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Am 5. April 1355, am Ostersonntag, zieht Karl IV. In Rom ein, begleitet von einem gewaltigen Gefolge. Der Monarch will zum Kaiser gekrönt werden. Eine Zeremonie, die in Abwesenheit des Papstes Innozenz VI., aber in dessen Auftrag von Kardinal Peter von Ostia durchgeführt wird. Karl wird zum Kanonikus des Domkapitels von St. Peter ernannt. Er wird gesalbt, die Reichsinsignien werden ihm übergeben, dann wird ihm die Krone aufs Haupt gesetzt. Schließlich erschallt es dreimal:
Dem Herrn Karl, unbesieglichem und allzeit erhabenen Kaiser der Römer, Heil und Sieg.
18,5 Jahre später, am 7. September 1373, erreicht Kaiser Karl IV. Tangermünde, wieder in Begleitung eines beeindruckenden Gefolges. Ein schier unglaubliches Ereignis für die Einwohner. Hat man doch einen Kaiser seit Jahrhunderten nicht mehr in dieser Region gesehen. Die hiesige Burg baut der Kaiser zu einer gewichtigen Nebenresidenz aus, die, so heißt es, seine Lieblingsresidenz wird. Wie die Stadt 1373 aussieht, beschreibt Regine Schönberg, Stadtführerin sowie Inhaberin und Leiterin des Tangermünder Tourismusbüros.
Tangermünde einst war eine Stadt mit einer Stadtmauer umgeben, mit heute noch vorhandenen 3 Stadttoren, mit einer Ausdehnung von ungefähr 650 Metern Länge. Eine relativ kleine Stadt mit nur knapp 3000 Einwohnern, die natürlich vom König, vom Kaiser mit beschützt wurde.
Die Lage der Stadt auf einem 60 Fuß hohen Felsen über der Elbe gibt ihr etwas Heroisches. Dass die Mauern, Türme und Tore, die sie schützen, wo die Natur es nicht tut, vollenden und steigern. Immer gleich schön, wie zur Zeit, als Kaiser Karl ihn genoss, ist der Blick ins Land vom Burgplatz aus.
Begeistert sich Ricarda Huch in einem Text für Tangermünde, das in ihren Augen so wirkt, als gehörte es auf einen anderen Stern. Eine Begeisterung, die noch heute leicht nachzuempfinden ist. Die Stadt strahlt ein faszinierendes, mittelalterliches Flair aus. Mit der 1009 erstmals erwähnten Burg, mit ihren Fachwerkhäusern, der Stadtmauer, die zur Elbe hin bis auf 12 Meter anwächst, der St. Stephanskirche oder mit dem Rathaus, das, um noch einmal Ricarda Huch zu zitieren, aus einem Märchen von 1001 Nacht hierher versetzt scheint. Ein Fluidum, das lockt.
Wir haben über 100.000 Übernachtungen, die sowohl in den Ferienunterkünften als auch in den Hotels übernachten können. Dazu ungefähr 10.000, 15.000 geführte Gäste durch die Stadt von Tangermünde mittels Stadtführung. Und die Dunkelziffer, die nur Tangermünde besucht, weil Tangermünde schön ist und sich hier mal ein paar Stunden verlustiert, die ist natürlich noch wesentlich höher.
Was die vielen Besucher und Besucherinnen freilich nicht mehr unmittelbar erfahren können, wie Karl die Burg einst zur prachtvollen Nebenresidenz ausgebaut hat. Während des Dreißigjährigen Krieges wird die Burg von den Schweden zerstört.
Das heißt, übrig geblieben aus der Zeit Kaiser Karls IV. Hier auf der Burg ist nur noch sein Tanzhaus, welches Sie hier auf und an die Burgmauer gebaut sehen. Das Tanzhaus Kaiser Karls IV. Wurde 7-mal umgenutzt. Eine Nutzung war Schreiberei und deswegen nennen wir es heute Alte Kanzlei.
Allerdings?
Also die Alte Kanzlei selber ist ja theoretisch heute ein hohler Vogel. Das heißt, wir sehen innen drinne noch das Gebälk aus dem 17. Jahrhundert. Wir sehen innen drinne einen großen Raum. Da drinne kann man Hochzeiten feiern, Geburtstage, Empfänge, Seminare halten. Selbst unser Kaiserempfang zum jeweiligen Burgfest wird hier stattfinden. Auch dieses Jahr wieder im September. Wenig Fenster, ganz kleine Fenster. Die Außenhülle ist aus dem 14. Jahrhundert. Eine Seite dieses Vierecks, die langgestreckte Kanzleiseite, ist die Burgmauer von einst aus dem 13., 14. Jahrhundert. Ansonsten hat es einfach nur den Charme der Jahrhunderte bewahren können.
Eine sich im Burgmuseum befindende Altarplatte kündet von der unter Karl errichteten Schlosskapelle, Sitz des Kollegiums des Stiftes St. Johannes. Sigrid Brückner, die jahrzehntelang das Stadtarchiv und die Tangermünder Museen geleitet hat, weiß:
Diese Kapelle sollte ähnlich prachtvoll ausgestaltet werden wie die Wenzelskapelle in Prag, also mit Halbedelsteinen, mit Vergoldung. Die Kapitäle waren reich verziert und sollten damit herrschaftliche Pracht, kaiserliche Pracht auf die Burg Tangermünde bringen. Er hat auch eine umfangreiche Reliquiensammlung in Tangermünde stationiert. Aber auch diese Kapelle hat den 30-jährigen Krieg nicht überstanden. Und wir wissen nicht genau, wie diese Pracht ausgesehen hat. Wir haben nur die Beschreibung in der Literatur.
Doch warum kommt der Kaiser überhaupt nach Tangermünde, das 1373 zur Mark Brandenburg gehört? Und was ist das für ein Monarch, dieser Karl IV., der einen heute als Denkmal im Garten der Burg von Tangermünde empfängt. Zweifelsohne zählt er zu den prägendsten und bedeutendsten Kaisern des Spätmittelalters. Die Geschichtswissenschaft hat ihn sehr unterschiedlich betrachtet. Als Brandstifter, Kaufmann, Pfaffenkönig, Friedenskaiser.
Im Jahre des Herrn 1316, am Vortag der Iden des Mai in der ersten Stunde, wurde in der Stadt Prag Wenzel, der erste Sohn des Herrn Königs Johann und der Frau Elisabeth, Königin von Böhmen und Polen, geboren. Bei seiner Geburt erhoben sich Freude und Jubel bei allen, die das Glück für König und Königreich liebten.
So steht es in der von Otto von Thüringen und Peter von Zittau abgefassten Königssaaler Chronik. Wenzel, der künftige Karl IV., entstammt dem Geschlecht der Luxemburger. Sein Vater Johann ist König von Böhmen, Titularkönig von Polen und gilt als die Verkörperung des lebendig gewordenen Ritterideals. In den 1340er Jahren erhält Karl zwei Königskronen, die böhmische nach dem Tod des Vaters. Mit der römisch-deutschen ist das etwas komplizierter. Er wird zum Gegenkönig von Ludwig dem Bayern gewählt, wird nach dessen Tod von Günther von Schwarzburg bedrängt und als es auch diesen dahinrafft, besteht an seiner Herrschaft endlich kein Zweifel mehr. Karl spricht 5 Sprachen, verfasst, ungewöhnlich für einen Herrscher, eine Autobiografie, gründet Universitäten, ist fromm und hochgebildet.
Das ist in der Zeit auch wirklich eine Denkleistung, so ein Konstrukt wie eine böhmische Krone zum Beispiel zu denken. Er schafft eine überpersonale Struktur, indem er mit dem Königreich Böhmen eine Denkfigur konstruiert, die sich Krone Böhmens nennt. Und unter dieser subsumiert er letztlich alle Besitzungen, die er hat.
Sagt Sascha Bütow, Historiker am Zentrum für Mittelalterausstellungen Magdeburg.
Also er inkorporiert zum Beispiel die Niederlausitz, die Oberlausitz, in die böhmische Krone hinein. Und die Denkfigur, die damit verknüpft ist, das soll auf ewig so bleiben. Und auch wenn die Luxemburger Dynastie einmal ausstirbt, soll dieser Begriff der Krone Böhmens weiter existieren, um die ewigen Zugehörigkeiten dieser Landschaften, dieser Ländereien zusammenzudenken. Und damit hat er auch durchaus Erfolg. Also die Luxemburger Familie stirbt ja dann doch aus und die Habsburger setzen sich ja dann in den Besitz der Krone Böhmens und die nutzen diese Metapher auch wieder weiter. Also allein schon, um auf solche politischen Konstrukte zu kommen, muss man doch einiges an Intellekt besessen haben.
Selbstredend denkt Karl auch machtpolitisch an die Stabilisierung und Erweiterung der Hausmacht. Für sich, für die Dynastie, langfristig planend, Geduld entwickelnd, mit diplomatischem Geschick, mit Gewalt. So fällt sein Blick auf die Mark Brandenburg.
Weil man sich vermutlich, das ist ja alles sozusagen aus den Quellen erschlossen, vermutlich eben an den Hanseraum ranschieben möchte, an den Kernhanseraum. Und da ist die Mark Brandenburg sehr, sehr wichtig. Und sie hat noch einen politisch-herrschaftlichen Vorteil. Das ist nämlich ein Kurfürstentum. Also hat eine Kurstimme, wählt damit potenziell den König mit.
Schon in den 1340er Jahren richtet sich Karls Augenmerk auf die Mark. Da haben die Wittelsbacher hier das Sagen. Und so unterstützt er einen Hochstapler. Einen Mann, der behauptet, der askanische Markgraf Woldemar zu sein, der tatsächlich 1319 verstorben ist. Dieser falsche Woldemar sagt nun, er sei auf Wallfahrt gewesen und wird von Karl instrumentalisiert, unterstützt, sogar mit der Mark belehnt. Diese Scharade gibt der spätere Kaiser dann auf. Aber er sucht seine Chance und findet sie.
1363 einigt sich Karl IV. Mit Otto von Wittelsbach in der Mark Brandenburg. Da wird eine Hochzeit bestimmt, wie das ganz typisch ist, um sozusagen einen Ausgleich zu finden. Also die Wittelsbacher heiraten in die luxemburgische Familie ein. Und der zweite Teil ist dann eben auch, und das ist noch viel gravierender, mit Ottos Bruder Ludwig der Römer, mit dem handelt man einen Erbrechtsvertrag aus, der sagt also, wenn die Wittelsbacher im männlichen Stamme in der Mark Brandenburg aussterben, soll das automatisch dann an die Luxemburger, an Karl bzw. an seine Söhne gehen. Und da schien schon alles bestellt worden zu sein und längerfristig hat Karl sich jetzt im Besitz der Mark Brandenburg gesehen.
Die Stände in der Mark sind von dieser Aussicht kaum angetan. Sie fürchten, dass der Kaiser viel zu wenig Sorgfalt, viel zu wenig Zeit für Brandenburg entbehren kann. Sie gewinnen sogar Otto für ihre Sache. Böhmische Berater werden von ihren Posten gejagt. Nun zieht Karl andere Seiten auf.
Dazu baute er einen eigenen Brückenkopf aus. Das war Fürstenberg an der Oder. 1370 hat er hier seine Truppen versammelt und zog dann weiter ins Land. Und damit sollte jetzt bewusst der Wittelsbacher aus seinem Amt gedrängt werden. Und das gelang dann auf großer Sicht auch. 1373 wird dann der Vertrag von Fürstenwalde geschlossen und Otto von Wittelsbach verzichtet für die horrende Summe von 500.000 Gulden auf die Herrschaft der Mark Brandenburg. Das soll dann also zukünftig den Luxemburgern vorbehalten bleiben. Und es waren da auch noch große Gebiete in der Pfalz betroffen, die an die Wittelsbacher abgegeben worden sind. Die hatten die Luxemburger sozusagen versucht aufzubauen, so um Sulzbach rum. Dafür hat er sich jetzt voll und ganz auf die Mark Brandenburg mit kriegerischen Mitteln bezogen, hat dann eben ja die Knute sprechen lassen.
Außerdem wird vereinbart, dass Otto sich bis an sein Lebensende Kurfürst nennen darf.
Wir, Karl, von Gotts Gnaden römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, bekennen und tun kund öffentlich mit diesem Briefe, dass er, dieweil er lebt, ein Kurfürste und Kammermeister des Heiligen Reichs sein solle, von uns, unseren Kindern und Erben, ungehindert.
Mit der Mark Brandenburg gewinnt Karl auch Tangermünde und die Altmark. Die Stadt ist
ein Einfallstor in die Altmark hinein. Und es ist ein alter, hochherrschaftlicher Ort, in dem hier schon eine Burg ist. Also die geht ja weit ins Frühmittelalter zurück. Es ist eine wichtige Zollstätte. Es gibt hier also, kurz gesagt, eine Infrastruktur, die sich lohnt. Und gerade die Lage an der Elbe ist für ihn auch sehr, sehr wichtig, weil er damit natürlich auch schon eine gewisse Verbindung nach Böhmen sieht, das ja so sein Kernland ist. Er ist ja auch König von Böhmen und hat da auch eine gewisse Handelsroute, die er schon im Kopfe hat mit diesem kleinen Burgort hier in Tangermünde. Und das ist auch noch wichtig, die Bürgerschaft hier ist eben nicht ganz so stark wie die in Stendal zum Beispiel. Also da haben wir noch eine resolutere Bürgerschaft.
Ein weiterer Vorteil von Tangermünde, die Stadt gehört inzwischen der Hanse an. Tangermünde ist
im Grunde hansisches Hinterland. Also hier sind natürlich auch nicht die großen Hansestädte, die die Politik machen. Das ist dann zum Beispiel Lübeck, auf das er auch blickt, ne? Oder Hamburg. Aber die Altmark ist vielfältig verwoben mit dem Hanseraum. Das ist natürlich wichtig und da steckt natürlich ganz viel auch an wirtschaftlichen Erwägungen drin.
Er wollte ja auch diesen Handel beleben mit den Hansestädten an Nord- und Ostsee, hat von hier aus Lübeck und Magdeburg diese großen Hansestädte besucht. Und das war natürlich für eine Stadt wie Tangermünde, deren Kaufleute auch Mitglied der Hanse waren, ein besonderes Erlebnis, wenn der Herrscher die gleichen Intentionen hat wie die Bürger. Und wenn man eben gut miteinander konnte.
Im September 1373 gelangt Karl IV. Nach Tangermünde. Bis 1378 nutzt er die Burg als Nebenresidenz. In dieser Zeit entsteht zum Beispiel das Landbuch der Mark Brandenburg, mit dem grundlegende statistische Daten der Mark und ihre Gemeinden erstmals erfasst werden. Er organisiert ein Lanzenfest, ein Turnier, obwohl er selbst kein Anhänger dieser Form von Unterhaltung ist. Und Karl führt Sitten ein, die manche gewöhnungsbedürftig finden.
Also in diesen 5 Jahren war ja Karl IV. Häufig hier, hat hier viel Hof gehalten, hat hier auch den gesellschaftlichen Umgangston heben wollen, indem er eben auch Damen zu den Festparketten einlud, was für die märkische Ritterschaft doch völlig was Ungewöhnliches gewesen ist, dass Damen jetzt an den Tafeln mit Platz nehmen konnten. Also er war auch da eigentlich ein aufgeklärter Herrscher und das strahlt eigentlich auch bis heute aus.
1374 lädt Karl IV. Zum Hoftag.
Es ist wirklich ein Hoftag im Norden des Reiches, das gab es schon lange nicht mehr. Das ist auch wirklich etwas Besonderes für die Region hier. Und so gesehen setzt Karl hier ein wichtiges Zeichen auch als Kaiser.
Politische Geschäfte kommen zum Tragen. Geheimabsprachen werden getroffen. Fürsten versöhnen sich. Die Tangermünder Bürgerschaft lässt sich Privilegien bestätigen.
Aber das, was sozusagen ganz vorne steht, das ist die Verkündung der Anbindung der Mark Brandenburg an das Böhmische Reich, an Karls Reich sozusagen, diese ewige Verbindung. Und man sieht dann solch illustre Gestalten wie den Fürsten Albrecht von Mecklenburg, der zum Beispiel eingebunden wird. Verschiedene Bischöfe kommen, der Brandenburger Bischof, der Meißener Bischof, der Magdeburger Erzbischof ist hier, die welfischen Herzöge kommen, sächsische Herzöge. Also man sieht, alle sind da in Tangermünde anwesend, um damit auch eine Legitimation zu schaffen. Er kann das nicht im Privaten tun, sondern er braucht schon eine gewisse Anzahl von Reichsfürsten, die jetzt nicht unbedingt Kurfürsten sein müssen. Das ist nicht nötig, aber es gibt ja darunter auch eben die Reichsfürsten, die genauso für sich in Anspruch nehmen, fürs Reich zu stehen. Und die alle versammelt er hier in Tangermünde, um diese große Einigung klarzumachen.
Karl muss daran gelegen sein, dass die Anwesenden die ewige Verbindung zwischen der Mark und Böhmen anerkennen.
Also wer konnte dem gefährlich werden? Das waren natürlich die umliegenden Fürsten. Zu denen musste er einen Konsens finden. Und das tat er auch hier in Tangermünde. Ganz bedeutsam, dass er also die großen Fürsten, die großen Nachbarn hier alle herholte.
Natürlich werden auf dem Hoftag nicht nur politische Fragen verhandelt.
Ich denke mal, dass Karl IV. Mit dem 29. Juni bis etwa 14. Juli hier sehr viele Gottesdienste verbunden hat. Es ist also zwischen Politik und christlicher Feierlichkeit ein breites Spektrum.
Reges Treiben herrscht in diesen Tagen. Zahlreiche Menschen müssen untergebracht und versorgt werden.
Man fragt sich immer, wie die Stadt Tangermünde das quasi ausgehalten hat, weil man auch überlegen muss, wie viel 1000 Schweine vielleicht verbraucht worden sind, Kühe, Eier, all das haben wir nicht als Rechnung irgendwo da, aber man kann davon ausgehen, dass das schon in die Tausende ging bei dieser langen Zeit. Was uns aber auch zeigt, das ist auch ganz schön, dass Tangermünde das in dieser Zeit leisten konnte. Das macht das Ganze ja so interessant.
Der Hoftag von Tangermünde im Jahre 1374. Ein Höhepunkt in der Zeit während Karls Anwesenheit. Diese Jahre mit dem Kaiser, sie haben sich in die Geschichte Tangermündes mit Nachdruck eingeschrieben. Eine Geschichte, die hier sehr viel lebendiger wirkt als anderswo, die man fühlen, atmen, erfahren kann. Und in die man nicht nur einen Tag eintauchen sollte.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
1374. Kaiser Karl IV. Lädt zum Hoftag nach Tangermünde. Das war unser Feature, gesprochen von Conny Wolter, recherchiert und geschrieben von Thomas Hartmann.
Genau.
Tom, ich habe mal wieder viel gelernt.
Das freut mich.
Vor allen Dingen mein Lieblingswort oder mein Lieblingsbegriff, hansisches Hinterland.
Okay.
Kann das könnte eine Biografie sein.
Oder kann man das eigentlich fünfmal hintereinander sagen?
Kann man sagen. Ich finde es irgendwie so spannend, weil ich möchte vermuten, dass wahrscheinlich jemand heutzutage in Sachsen-Anhalt nicht gerne so bezeichnet würden.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ne? Genau. Genau. Ja. Aber es sagt irgendwie so viel aus, gerade auch damals, ja, über diese Machtverhältnisse.
Es ist halt Hamburg, Lübeck sind halt die Chefs im Ring und die Ecke Altmark, so mit Werben und mit Gardelegen und mit Stendal und so, die sind dann alle Hinterland.
Hinterland, genau. Karl IV. Ist es ja wirklich, der auch nochmal, wir hatten es im Vorgespräch ja auch schon gesagt, Tangermünde wirklich auf diese geopolitische Landkarte holt. Ich fand, tatsächlich war ich jetzt auch überrascht, Kaiser Karl IV., wirklich eine spannende Persönlichkeit. Also so intellektuell irgendwie, ne? Also schon, der plant machtmäßig unglaublich viel und strukturiert da auch viel.
Also tatsächlich war das für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, weshalb mich dieser Kaiser halt so gereizt hat. Weil ich habe neulich, oder nicht neulich, schon eine ganze Weile her, mich mit Otto dem Großen beschäftigt. Und da liegen die Dinge ein bisschen anders. Da ist Geist, Intellekt, vor allem bei der Frau angesiedelt. Mhm. Und Otto ist eher der Kämpfer, der die Dinge regelt.
Fürs Grobe.
So. Ja, fürs Grobe. Und der kann natürlich auch dann auch, also er ist jetzt kein Holzkopf oder so, im Himmel, will nicht falsch verstehen. Aber hier bei diesem Kaiser liegen die Dinge meines Erachtens doch ein bisschen anders. Und ich habe mir jetzt nochmal so das durch den Kopf gehen lassen, die ganze Geschichte mit dem, wie er an die Mark kommt. Also er ist da so variabel und er ist da so flexibel und agiert so unterschiedlich, clever, ideenreich. Also erstmal nutzt er diesen Voldemar für sich aus.
Genau, diesen Hochstapler, das klang für mich schon fast wie in so einer Geschichte eigentlich. Ne?
Ja.
Es gibt drei Versuche. So, ne? Der erste ist über den Hochstapler.
Wie bei Märchen.
Ja, wie bei Märchen.
Genau, völlig richtig. Ja. Du hast zwar noch nicht gesehen, aber du hast natürlich völlig recht.
Genau, der zweite Versuch ist dann...
Der zweite Versuch ist dann diese klassische mit Heirat, so wie man es halt kennt, so wie man es halt immer macht. Und der dritte ist ja eigentlich Kapitel 3a und 3b. Erst kommt der Krieg, damit wird er ja faktisch erpresst. Da hat ja der Wittelsbacher keine Chance mehr zu sagen, nee, ich will ja nicht, sondern muss dann eben sich damit abfinden.
Muss sich da fügen, er hat eigentlich gar keine
Chance. Wahl, und was am Ende bleibt, ist dann, dass er noch Geld bekommt dafür. Und das, glaube ich, ist auch nur sozusagen, naja, ich bezahle dich, damit ich letztendlich vor der Öffentlichkeit, sage ich mal, wie man das halt im Mittelalter, mittelalterliche Öffentlichkeit, ein bisschen fremd natürlich, wenn man das so formuliert, dann gut dastehe. Dafür kriegst du halt noch Geld dafür. Obwohl er ihn mit einer ziemlich großen...
Hätte ich jetzt auch gedacht. Ich meine, es klingt ja selbst heutzutage, klingen ja irgendwie 500.000 Gulden, klingt echt auch heute noch viel. Also,
aber immerhin für ganz Brandenburg.
Nun,
obwohl
ja
Brandenburg ist damals noch größer. Man darf es ja nicht vergessen, es sieht ja nicht aus wie heute, sondern die Mark, die ist eben damals auch die Altmark und die reicht noch über die heute polnische Grenze. Und das ist natürlich dann schon was anderes.
Und für ihn, für Karl IV., war es aber so wichtig strategisch, auch diese Altmark zu haben. Also er knüpft ja wirklich so ein bisschen, sag ich mal, seine Gebiete zusammen und erweitert damit eigentlich auch sein Reich.
Ja, seine Hausmacht wird dadurch konsolidiert und stabilisiert. Das finde ich halt schon sehr markant. Es gibt ja andere Herrscher, die haben nur so Flickenteppiche und hier so. Und das scheint nicht im Plan von Karl IV. Zu liegen. Also der ist schon sehr daran interessiert, dass er da so ein Gefüge baut. Und das finde ich halt wirklich ziemlich auch strategisch sehr durchdacht und sehr gut nachvollziehbar, warum da so eine Schritte gemacht werden. Weil na klar, wenn du hier da was hast und da was hast, musst du deine Heere zersplitten. Du musst halt gucken, wie du die verteidigst, wenn irgendwas ist. Die sind natürlich immer angreifbar, wenn es weit weg von allen liegt. Und das versucht er zu unterbinden. Und ich meine, auf der anderen Seite denkt er natürlich auch sehr strategisch, indem er halt sagt, wir brauchen die Mark, damit wir halt da nach Hamburg kommen, damit wir eine ökonomische Verbindung haben. Also er ist eben halt offenbar ein wirtschaftlich denkender Mensch und in der Hinsicht sehr, sehr klug. Also da gibt es halt wirklich ein paar Sachen, die finde ich wirklich sehr faszinierend an ihm.
Und vor allen Dingen, er hat in einer gewissen Weise ja auch diese Aufgabe, weil sein Vater hat ja erstmal die Macht errungen, ne? Und es ist ja so ein bisschen, wenn man es dann in der weiterführenden Linie sieht, damit es irgendwie nachhaltig ist, musst du das ja so machen. Also er hatte eigentlich ja fast, gut, er hat mehrere, man hat immer eine Wahl, aber eigentlich ist das schon das Klügste, wenn
das
man die Folge anguckt.
Man denkt ja offenbar ganz dynastisch. Also man denkt schon an sich, aber man denkt auch eben sehr familiär oder sagen wir, im Geschlecht sozusagen, dem Geschlecht der Luxemburger. Ich finde das ja immer schräg, wenn man sich so überlegt, wie groß Luxemburg heute ist und das ist dann so ein vergleichsweise kleines Land.
Ja.
Und dann hast du damals halt einen Luxemburger in Böhmen sitzen und dann als römisch-deutschen Kaiser da sitzen. Also das ist schon wirklich irgendwie krass.
Das ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wenn man heute in Prag ist, dann ist natürlich Karl IV. Überall präsent. Sein ganzes Erbe, sag ich mal, ist ja auch die DNA dieser Stadt. Und
des Landes auch.
Und des Landes, natürlich. Ja, klar, kann man genauso sehen. Und des Landes. Und dann, wenn wir jetzt mal die Luftlinie machen, wir fliegen quasi zwischen Luxemburg, Prag und dazwischen hätten wir dann Tangermünde, was natürlich cool wäre, wenn heutzutage das noch dastehen würde, was er damals eigentlich erbaut hat und wenn es halt nicht im 30-jährigen Krieg zerstört worden wäre, ne? Dann wäre vielleicht Tangermünde auch nochmal was ganz anderes heutzutage. Ne? Es war ja, muss ja prachtvoll gewesen sein damals.
Ich finde natürlich den Vergleich auch, wie du es gerade gesagt hast, auch schon sehr interessant, wenn man so eine Weltstadt wie Prag nimmt und auf der anderen Seite Tangermünde hat. Nichts gegen Tangermünde, aber ist auch eine sehr schöne Stadt, um Himmels Willen.
Das stimmt, ich war da auch schon mal.
Also ich bin da wirklich gerne und halte mich da sehr, sehr gerne auf. Vor allem, ich habe auch offenbar dann auch Glück. Der Wettergott meint es offenbar immer sehr, sehr gut mit mir. Der Wettergott hat mitgespielt. Es ist immer sehr, sehr warm und sehr, 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 sehr sonnig. Also nicht bloß einfach sonnig, sondern sehr, sehr sonnig immer an diesen Tagen. Und ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Stadt. Und natürlich wäre es was anderes, wenn man jetzt natürlich noch solche gewaltigen Schätze hätte. Aber das ist ja Wunschdenken, was man so nicht haben kann. Aber man kann wirklich durchaus auch da sehr zufrieden sein mit dem, was da jetzt schon ist.
Man kriegt also auf jeden Fall ein Gefühl dafür, nicht wahr? Ich finde immer, wenn man da in Tangermünde ist, das ist so wirklich so ein historisches Flair. Man merkt, da war Bedeutung da auf jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, hat halt eine andere Entwicklung genommen als Prag. Mhm. Schade, was wirklich toll ist. Vielleicht,
der Vergleich ist wirklich lustig.
Der Vergleich ist aber eigentlich, wenn man sich in der Zeit zurück, also da, es waren halt andere Zentren.
Es hat eine Nebenresidenz. Er saß dann nur hauptsächlich in Prag und war ja auch dann als Kind lange in Frankreich für 7 Jahre. Und das hat ja meines Erachtens auch eine wichtige Rolle in seiner Entwicklung gespielt. Also das erklärt für mich diese...
Die Sprachen, das Intellektuelle. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz in Tangermünde bleiben. Hm. Als er dort ist und... Wie gesagt, er bringt da natürlich auch was anderes mit. Und das fand ich war auch nochmal so ein spannender kleiner Punkt, dass er da quasi andere Sitten oder im Sinne von Umgangsform mit reinbringt. Zum Beispiel halt bei diesen Festessen.
Ja, also er bringt da überhaupt böhmische Kultur nach Brandenburg. Also das ist ja überhaupt so. Aber bei dieser Sitte, oder das ist ja ganz konkret eine gewesen, das also da die Frauen bei diesem Bankett mitessen, das kannte ich so auch noch nicht. Das hatte ich so auch noch nicht gehört und war mir tatsächlich völlig neu. Also ja, auch, auf der anderen Seite könnte ich mir das in Brandenburg irgendwie aber auch vorstellen.
Jetzt bist du natürlich jetzt hier mit also Wahnsinn, Wahnsinn. Das lasse ich jetzt hier einfach mal ins Leere laufen, weil wer vornehm ist, der überhört, was einem nicht passt.
Genau, genau.
Und das ist eine Sitte, die ich gelernt habe.
Ja, sehr schön.
Nein, aber wirklich diese Vorstellung, wenn man sich überlegt, dass er da ankommt und dass da bei solchen Festessen oder Festakt, dass da nicht mal die Frauen mit am Tisch saßen, das muss ja auch gar keinen Spaß gemacht haben.
Ja, das ist ja offenbar auch der Punkt, genau, was Karl ändern will. Es soll halt Spaß machen.
Genau.
Also wenn ich die Äußerung richtig verstanden habe, dann ist es ja genau so gemeint gewesen, dass er halt sagt, ein bisschen Spaßleben muss schon sein. Und das ist natürlich auch wieder interessant, weil es dann wieder auch eine Seite wäre.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Und wenn Sie Ideen haben und inspiriert sind oder Themen, die wir vielleicht auch angehen sollten, schreiben Sie uns gern und da können Sie uns auch Feedback schreiben. Bis dahin, machen Sie es gut.
Machen Sie es gut.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.